19. Mai 2020, eigentlich wären wir jetzt schon durch mit der Drittligasaison. Stattdessen immer noch Corona-Stillstand in Liga 3. In den ersten beiden Ligen ist es ja wieder losgegangen. Fußball, so richtig mit Körperkontakt oder wie man heutzutage sagt, mit Antikörperkontakt. Ab wann darf die dritte Liga wieder? Darf sie überhaupt nochmal ran? Wie geht's weiter? Der Audiobeweis diskutiert das jetzt. Das Ganze powered by Sport 1. Herzlich willkommen in die Runde. Markus Höhner, Thomas Wagner, Yannick Barkic und Tobi Schäfer sind da. Wer hat denn von euch noch Hoffnung, dass es überhaupt mal losgeht in Liga 3?
Ich habe sie immer gehabt, dann habe ich mich natürlich gefreut, als es hieß, es gibt wirklich den Restart, 26. Mai. Beim Hundegang kam dann die Push-Abmeldung, man guckt ja nur noch aufs Handy, dass sie doch wieder zurückgepfiffen wird. Die Hoffnung ist bei mir allerdings etwas geringer geworden, weil so viele Uneinigkeit und Planlosigkeit ist, glaube ich, final schwer zu bündeln, aber die Hoffnung stirbt bei mir zuletzt.
Du hast gerade gesagt, wir würden hier sitzen und die Saison wäre zu Ende. Für mich ist sie zu Ende. Ich habe keinen Funken Hoffnung oder Aussicht darauf, dass die nochmal spielen.
Für mich ist es eine Achterbahnfahrt, Woche für Woche. Also vor zwei Wochen hätte ich gedacht, als dann klar war, okay, der 26. Mai wird angepeilt, ja, das wird ja doch noch was. Seit letzter Woche bin ich wieder so, boah, nee, ich glaube nicht mehr, dass die auf einen grünen Zweig kommen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir hier so die ganzen Leute angucke, die auf der Straße rumlaufen und wie die Bundesliga am Wochenende wieder spielt, kann ich mir auch vorstellen, dass sie es dann doch irgendwie hinbekommen. Ausgang offen.
Es entscheidet ja letztendlich der DFB. Er kann sagen, wir machen weiter oder wir machen nicht weiter. Und dann liegt es an den Vereinen, ob sie die Hygienekonzepte umsetzen können oder nicht. Was wird dann passieren, wenn es Teams nicht können? Also wir haben schon gesagt, wahrscheinlich negative Spielwertungen, möglicherweise Lizenzentzug. Glaubt ihr, der DFB baut da wirklich diese Drohkulisse auf, die so ein bisschen diskutiert wird gerade?
Also ich glaube schon, dass die Drohkulisse ein Stück weit aufgebaut wird, aber weißt du, wenn es um ein oder zwei Vereine gehen würde, die könntest du, glaube ich, irgendwo nochmal zur Raison bringen. Wenn ich heute Morgen lese, dass in Chemnitz sind jetzt, glaube ich, vier Fälle positiv, also zwei Spieler positiv getestet. In welchem Labor? In Jena. Da schrillen bei mir ja schon alle Alarmglocken. Ich habe ja letzte Woche in unserem internen Chat mal gesagt, wenn die Saison wieder angepfiffen werden soll, dann gibt's plötzlich wahrscheinlich 13 Corona-Fälle in Münster, 12 in Jena und vielleicht noch 5 in Groß-Asbach. Und du wirst nicht 6 oder 8 Clubs gegen sogar die Diktion der eigenen Stadt, des Gesundheitsamtes oder des Bundeslandes, wirst du die nicht dazu zwingen können und du kannst die ja nicht alle 8 ausschließen. Also das für mich gibt's bei der Gemengenlage, wie die sich darstellt, und ich finde, dass sich einige Vereine da fast in Peinlichkeiten überbieten, sehe ich keine Chance, dass das irgendwie noch weitergeht.
Damit würdest du allerdings tatsächlich ganz klar Betrug unterstellen.
Betrug ist vielleicht, Betrug ist, ich habe einen, also in dem Falle wäre es so, ich habe etwas initiiert von Anfang an, indem ich auf den Abbruch gehofft habe. Das traue ich überhaupt niemandem zu, dass er ein Virus gestreut hat, um nicht abzusteigen aus der dritten Liga. Aber jetzt werden alle Mittel ausgeschöpft von dem Verein mehr oder weniger, um auf gar keinen Fall mehr anzutreten. Und ich finde, wir haben ja auch später noch in der Historie, haben wir ja Steven Rupprecht auch noch da, der uns was zum dramatischen Abstiegskampf 2015, 2016 sagt. Und der, finde ich, sagt vollkommen richtig. Absurd wird's, wenn Jena zum Beispiel sagt, wir wollen die Saison abbrechen, aber das Landespokalfinale würden wir gerne noch spielen, weil da können wir uns ja für den DFB-Pokal qualifizieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich kotzt es tierisch an, wie sich da einige Vereine anstellen.
Aber ich meine, es sind natürlich auch die Regierungen der Kommunen, die da mitreden. Ne? Das macht's ja auch nochmal schwierig. Also ich habe laut und schrillend gelacht, als ich hörte, dass in Thüringen jetzt Großdemos erlaubt sind, aber der Profisport nicht. Dann darfst du natürlich auch nicht vergessen, inwieweit das wieder miteinander abgesprochen ist, ist natürlich auch eine Frage. Aber das ist ja dann auch Slapstick, ne?
Ich finde interessant, wie die Vereine, die den Abbruch haben wollen, immer mehr so die Spieler vorschicken, dass die auch mal was sagen. Oder jetzt ein Mannschaftsarzt, der natürlich sagt, ja, wenn wir jetzt spielen, ist die Verletzungsgefahr natürlich viel zu groß. Das sind ja alles jetzt so politische Instrumente, die die Vereine nutzen, um einfach noch mehr Druck zu erzeugen. Finde ich auch sehr peinlich, was manche Vereine machen.
Ja, und dann darf man den Halleschen FC dann durchaus auch mal erwähnen, das ist ja auch zum Piepen. Ich meine, vor, glaube ich, 2 Wochen war das Thema Hygienekonzept umsetzen, da hieß es, nee, das ist bei uns schwierig im Stadion, das geht nicht. So, und jetzt hören wir, dass sie den DFB-Bundestag abwarten und falls doch gespielt werden soll, wollen sie sich ab dem 27. Mai Angebote für Container machen lassen. Also die haben jetzt 2 Wochen gar nichts gemacht und sagen, ja, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht irgendwann uns die Angebote reinholen. Also das ist ja albern.
Und das ist ja auch genau das, was der DFB kritisiert. Das kann ich total verstehen, dass bei manchen Vereinen einfach die Motivation nicht da ist oder auch die Kreativität, das irgendwie umzusetzen. Das ist auch einfach unfair den anderen Vereinen gegenüber.
Aber jetzt hätte ich mal gerne eure Meinung. Habt ihr das mitbekommen, den Vorschlag, der wohl offensichtlich aus Jena, vorher schon aus Magdeburg kam, wie eine Liga sich rein theoretisch entwickeln könnte? Aufstockung auf 24 Teams mit 4 Aufsteigern aus den Regionalligen, dann im Jahr drauf 6 runter im folgenden Sommer und 4 Aufsteiger und dann bleibend eine Liga mit 22 Teams, mit 5 Absteigern und endlich eben passend 5 Aufsteigern aus den 5 Regionalligen.
Ja gut, diese Idee einer Aufstockung der dritten Liga, um dann... Also da haben wir ja noch ein paar ganz andere Themenfelder. Ich verstehe nicht, warum wir 5 Regionalligen haben. Ich verstehe nicht, warum Bayern eine eigene Regionalliga hat. Das habe ich noch nie verstanden. Für mich macht es einfach Sinn. Du machst 4 Regionalligen, Nord, Ost, West und Süd. 4 steigen auf, 4 steigen ab. 4 bei 20 finde ich aber trotzdem natürlich auch, wie das früher in der zweiten Liga gab, sogar 4 von 18. Das finde ich schon viel. Deshalb finde ich 22 völlig okay, weil die Mannschaften ja keine Europapokalbelastungen haben oder so, sondern sie haben den Landespokal nebenher noch lieber. Janik. Also mit 22 kannst du spielen. Aber Markus, du hast gerade einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen. Es fehlt seit Beginn an, fehlt vielleicht auch der Zusammenschluss von DFB mit der Politik, weil erst als die Politik gesagt hat, erste und zweite Liga darf spielen, hat sich da auch gar keiner mehr quergestellt. Hätte man die dritte Liga vielleicht direkt mit ins Boot genommen, hätte es die Diskussionen gar nicht gegeben. Jetzt kann Sachsen-Anhalt sagen als Landesregierung, das geht bei uns nicht. Warum sagt das Sachsen-Anhalt? Weil natürlich die beiden großen Aushängeschilder im Fußball, Magdeburg und Halle, beide in Abstiegsgefahr gehen. Das ist doch völlig klar. Das werfe ich auch noch niemandem vor. Ich werfe niemandem vor, dass er alles versucht, in dieser Liga zu bleiben. Ich finde nur, dass die Argumentation immer absurder wird. Also, wenn jetzt doch gespielt werden würde, dann würde sich Halle ein Angebot holen, dann würden sie vielleicht auch anfangen zu trainieren, um dann nachher vielleicht zu sagen, ja, wir sind aber abgestiegen, weil wir ja gar keinen Vorlauf hatten. Also, es gibt ja auch Vereine, von denen hörst du mehr und es gibt Vereine, von denen hörst du weniger. Also aus Groß-Asbach und Zwickau höre ich eigentlich fast gar nichts, außer dass Zwickau einmal gesagt hat, wir dürfen nicht trainieren. Während die anderen, da hörst du jeden Tag eine Horrormeldung. Man hat ja fast das Gefühl, die müssen in einem Kriegszustand jetzt Fußball spielen und sowas. Und ich finde, das ist einfach nicht mehr angemessen. Nochmal, ich finde es völlig legitim zu sagen, ich bin für einen Saisonabbruch, weil es mir auch was bringt. Das werfe ich niemandem vor. Aber mit immer komischeren Theorien da anzukommen, das finde ich mittlerweile befremdlich.
Dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, das liegt natürlich sehr wesentlich, und damit gebe ich dir völlig recht, auch daran, dass keine Führung da ist. Und das ist seit Monaten ja auch irgendwie mein Kummer mit der ganzen Sache, dass dieser Liga eine führende Hand fehlt. Die Egoismen, gebe ich dir völlig recht, die trägt jeder Verein in sich, dass er erstmal auf sich schaut. Aber das war ja schon skurril, dass praktisch abgestimmt wird, wie es weitergeht, statt dass eine führende Instanz das entscheidet. Und insofern finde ich, muss strukturell da einiges passieren. Aber jetzt haben wir ja auch eine Taskforce.
Könnte man es nicht so machen, wenn es lokal nicht möglich ist, irgendwo Spiele auszutragen, dass man es wie beim Basketball macht, dass man die Teams irgendwo anders zusammenzieht auf neutralem Boden und da einfach Spiele austrägt, wo es erlaubt ist? Ist das denkbar? Also mal abgesehen von der Kostenfrage, wer es dann bezahlt? Aber so könnte der DFB ja aus dieser Problematik rauskommen, wenn sie sagen, okay, ihr sagt, bei euch darf nicht gespielt werden, wir suchen einfach einen neuen Austragungsort.
Ich glaube, das scheitert dann, genau, das verschiebt einfach nur ein weiteres Problem, das ist dann wieder die Kostenfrage, ne? Wer übernimmt die Kosten? Ich glaube, das ist ja das große Problem insgesamt. Ich glaube, wenn jeder Verein jetzt einfach mal 300.000 mehr bekommt, ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, aber dann hätten wir dieses Kostenproblem auch nicht und ich glaube, dann wäre es einfach dieses große Argument weniger und dann könnten wir auch wieder in den Spielbetrieb reinstarten.
Dann käme allerdings noch dazu, du musst die Leute dann so lange irgendwo unterbringen, weil was ist mit dem Mannschaftstraining? Weil das ist ja der nächste Regulierhebel, wo man sagen kann, Mannschaftstraining ist verboten und damit Wettbewerbsverzerrung.
Ja, aber jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, Tobi, die ist absolut, dein Vorschlag ist absolut nachvollziehbar. Das ist ja auch das, was ich am Konzept von erster und zweiter Liga ganz ehrlich nicht verstehe. Die gehen eine Woche, gehen die in Quarantäne vor dem ersten Spieltag jetzt und jetzt sind sie alle wieder zu Hause. Jetzt kann übrigens auch Markus Gisdol, dein Trainer Markus, der kann jetzt endlich ein Eis essen gehen, weil er hat ja so große Opfer gebracht letzte Woche, also dann immer nur an den Eisessenden vorbeigefahren ist. Aber das verstehe ich zum Beispiel am Konzept der DFL, verstehe ich das nicht so ganz, weil jetzt kann sich ja jeder wieder anstecken. Also grundsätzlich habe ich hier auch immer schon die Meinung vertreten, wenn man eine Saison unbedingt zu Ende spielen muss, dann muss es auch möglich sein, Mannschaften und Staff 6 Wochen in Quarantäne zu holen. Aber ich glaube, in der dritten Liga ist, das hat Markus gerade richtig gesagt, da gibt es ja so viele Ansätze. Selbst wenn die jetzt alle in einem Hotel wären, dann würden die sagen, ja, aber die anderen trainieren ja schon seit 6 Wochen und wir haben 4, 5 Wochen gar nichts gemacht. Ich glaube, die Karre ist so verfahren, ich wüsste nicht, wo da der Ausgang sein sollte.
Ja, vor allem läuft jetzt auch so langsam die Zeit weg, ne? Man wartet doch jetzt irgendwie diesen Bundestag ab am 25. Deswegen kann ja auch ab dem 26. nicht gespielt werden. Man hat aber gesagt, möglichst schnell nach dem 26. Also vielleicht sogar schon das Wochenende danach. Am 30. glaube ich, ist auch unrealistisch, ist ja schon in 1,5 Wochen. Und dann sind wir schon im Juni. Und wenn man aber die Saison im Juni auch beenden will, wegen der Vertragsproblematik, dann wird es halt irgendwann einfach nicht machbar, ne? Es müsste halt dann wirklich mal eine Entscheidung her.
Ja, wahrscheinlich wird es dann der 25. Mai. Dann wissen wir alle Bescheid.
Und dann kann Halle endlich Angebote für Container reinholen.
Aber nochmal auf die Geschichte mit den dauerhaft 22 Mannschaften in der dritten Liga. Fände ich auch nicht schön, aber wesentlich besser als eine zweigeteilte dritte Liga. Ich glaube, da sind sich alle einig, das will irgendwie doch keiner. Dann lieber diese aufgeblähte mit 22 und vor allem endlich dieser gelösten Aufstiegsproblematik aus den Regionalligen. Also es ist ein Kompromiss, den ich mir vorstellen kann.
Ja, bin ich.
Aber Tobi, warum sagst du aufgebläht? Ich meine, ich verstehe das eh nicht so ganz, dieses, oder vielleicht könnt ihr mir das erklären. Also wir sind das größte Land in der EU, wir haben aber die kleinste erste Liga und die kleinste zweite Liga. Alle anderen spielen mit 20. In England spielt die zweite und dritte Liga, glaube ich, mit 24 Mannschaften. Wo ist das Problem, wenn 22 Mannschaften wegen mir auf 24 Mannschaften spielen? Ich sehe das nicht so ganz.
Zumal, du hast es eben angesprochen, du ja endlich englische Wochen ohne Ende spielen könntest, rein theoretisch, ne? Weil du keine andere Belastung hast, bis auf den Landespokal.
Da denkt mal wieder keiner an die Spieler. Könnt ihr bitte mal die Spieler fragen, ob die englische Wochen wollen oder nicht? Die wollen uns in der Woche auch ein Eis essen gehen.
Also dieses Konzept oder dieser Vorschlag, ich finde den eigentlich auch okay, also kann man machen, diese Aufstockung. Ich verstehe aber nicht, wenn jetzt abgebrochen werden soll und wir stocken dann die Liga auf, wann wird denn wieder angefangen? Also ist ja nicht so, dass wir jetzt im September wieder anfangen mit Geisterspielen, weil das wollen ja die ganzen Vereine nicht.
Zumal du nicht weißt, ob es Halle gelingt, bis September die Container zu beschaffen.
Ja, das steht eh nochmal auf einem ganz anderen Blatt, ne? Was mit der neuen Saison ist.
Genau, wahrscheinlich spekulieren einige auf den Saisonbeginn 2021, 2022 und können dann einfach sagen, wir sind seit 1,5 Jahren in der dritten Liga ungeschlagen. Vielleicht ist das Ziel. Ja, vor allen Dingen muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, man kann Sachen durchaus kritisch auch begleiten, auch dass die erste oder zweite Liga spielt. Man muss das nicht gut finden. Man kann viele Sachen sicherlich auch ansprechen. Aber mir geht's so, dass ich mittlerweile auch denke, wenn ich mich so ein bisschen einlese für unseren Podcast-Dienstag, der normalerweise für mich immer mit so einem totaler Wochenhöhepunkt war, wo du dich drauf freust. Also mittlerweile langweilt es mich einfach nur. Du liest nur noch, wenn du im Kicker die letzten Seiten liest, ja, die überlegen jetzt ins Mannschaftstraining einzusteigen, die warten noch auf eine Genehmigung, ob sie mit 4 spielen dürfen, die haben keine Rachentests, keine Abstriche gefunden, die anderen, oh, wir haben keine Container. Es geht ja gar nicht mehr um Fußball, ich weiß gar nicht mehr, Gottwald in Kaiserslautern, der hat sich eine Verletzung zugezogen. Das ist, glaube ich, das einzige Sportliche, was ich heute gefunden habe. Also irgendwann macht es auch keinen Bock mehr, darüber immer nur zu reden und zu diskutieren.
Ja, das Image ist schon extrem angekratzt der dritten Liga in den letzten Wochen. Also das Positive ist ja, dass jetzt viele in Deutschland mal auf die dritte Liga schauen, wenn auch in negativer Hinsicht. Aber daraus kann man ja noch irgendwie vielleicht was Positives entwickeln, wenn man jetzt sich doch noch zusammenrauft und doch nochmal anfängt.
Und eine Positivgeschichte habe ich bei den Kollegen vom Kicker Sportmagazin dann auch noch gefunden und musste schmunzeln. Neulich schon die Geschichte in Rostock mit den sogenannten Hamsterkäufen. Die Fans wurden aufgefordert, möglichst viel im Fanshop einzukaufen, haben das getan. 250.000 € sind zusammengekommen und jetzt haben sie so ein virtuelles Geisterspiel angesetzt, wo du Karten für 5 € kaufen konntest. 29.000 Tickets verkauft, also fühle mich eh über Jahre, weil ich so oft da oben war, dann auch in Warnemünde gewohnt, mit Hansa Rostock so ein bisschen verbunden. Und wenn ich sehe, was da lebt, ne, dann finde ich, das ist ein Positivbeispiel.
Bist du nicht Holger Geismeier?
Bei diesem Spiel bin ich gewesen. Das habe ich tatsächlich für RAN kommentiert. Und das Legendäre bei diesem Spiel, das war das Abstiegsdrama Rostock gegen Köln. Rostock konnte in den UEFA Cup kommen. Köln in akuter Abstiegsgefahr. Fernduell mit Leverkusen und Kaiserslautern. Später gab es den weinenden Andi Brehme in Leverkusen. Und das ist mir davor und danach nie in 30 Berufsjahren passiert. Plötzlich Stromausfall in Rostock. Wir hatten 10 Minuten keinen Strom. Wenn da dieses Tor gefallen wäre von Holger Geismayer, die Menschheit hätte es nie gesehen. Aber das fiel dann danach.
Es gab nicht nur den weinenden Brehme, es gab auch den weinenden Barkic auf der Couch zu Hause. Ich hatte ja mein Herz in den FCK verloren.
Übrigens heute, vor 30 Jahren, ist der SFC Kaiserslautern DFB-Pokalsieger geworden. Markus, vielleicht nochmal, weil du die Fans angesprochen hast. Das war ja jetzt in der ersten und zweiten Liga sehr, sag ich mal, brav am Wochenende. Ne? Da haben ja viele auch mit mehr gerechnet von den Fans. Was glaubt ihr, wie das in der dritten Liga aussehen würde bei Geisterspielen? Wäre da der Gegenwind und Protestaktionen von Fans größer, weil die sich mehr dagegen wehren wollen? Also würden da vielleicht mehr Leute vor den Stadien aufkreuzen?
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich war auch ein Stück weit überrascht, dass alles so ruhig geblieben ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der dritten Liga da deutlich mehr Protest geben wird. Definitiv. Vor allem in Magdeburg, wo man halt einfach auch eine hohe Fanbase hat.
Tja, ich will da eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich nichts beschreien will. Ich hoffe, dass es genauso viele Vernünftige in Magdeburg gibt wie in Schalke und Dortmund am Wochenende. Nur mal, wir sprechen gerade übers Wochenende. Das ist ja noch ganz frisch, auch wenn wir damit minimal von der dritten Liga abschweifen. Aber das könnte uns ja erwarten. Wie hat's euch denn eigentlich gefallen, was ihr gesehen habt? Ich meine, wir sind so viele Geisterspiele haben wir ja in unserem Leben auch noch nicht gehabt.
Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich fand's geil. Ich habe mich erwischt dabei, wie ich so gemerkt habe, oh fuck, das habe ich schon extrem vermisst, dieser Live-Sport, Fußball. Man war schon so ein bisschen süchtig danach. Und ohne Fans ist natürlich was anderes. Ich würde es mal vergleichen, so ein bisschen wie gestrecktes Koks. Man weiß ja, wie es wirklich ist, aber so ohne Fans ist es dann halt nicht ganz so geil.
Das ist jetzt überragend.
Sollen wir direkt einen Anwalt dazu schalten, Yannick, oder?
Yannick, wenn ich ehrlich bin, habe ich damit bei dir jetzt nicht gerechnet.
Und wir haben dann nachher auch diese Tonoption mit den Fans eingespielt. Das ist schon dann auch nochmal eine Ecke besser, muss ich zugeben.
Mit oder ohne Koks?
Da sitzt ja tatsächlich irgendwie sowas wie ein Zuschauer-DJ, der auch entsprechend, was auf dem Platz passiert, dann Reaktionen einspielt, ne? Bei vertanen Chancen und ein Applaus. Also das hat mir auch ganz gut gefallen, aber dann siehst du wieder die leeren Ränge und hast wieder so eine Text-Bild-Schere und denkst dir, hä?
Ich fänd den Job überragend von diesem Tonredakteur, der sein kleines Pult vor sich hat und dann hat er so Knöpfe wie Torjubel, gute Grätsche, Auspfeifen, Rudelbildung, fände ich total geil, das zu machen.
So ist es ja bei allen Fernsehsendungen aktuell, ne? Da sitzt ja immer, meistens ist es der Warm-Upper von, keine Ahnung, Let's Dance oder so. Yannick, da kennst du dich ja besser mit aus. Und der ist dann auch der Applaus-DJ. Aber ich habe jetzt, weil du gefragt hast, Markus, wie es uns gefallen hat, ich habe dann manchmal gedacht, gucke ich jetzt gerade ein Heimspiel von Groß Asbach oder gucke ich ein Bundesligaspiel, so von der Atmosphäre. Fand's aber dann irgendwie auch spannend, weil man hat zwar vorher gesagt, oh, man hört jetzt alle Kommandos und alle Absprachen und so und die sind ja letztendlich auch nicht anders als die in der Kreisliga, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie ein bisschen näher dran. Es ist wie wenn man im Stadion, im vollen Stadion auf einmal in den ersten 5 Reihen sitzt und den Rasen riecht. So war es jetzt. Man war irgendwie dann doch näher dran, als ich dachte.
Ich sehe es nicht so positiv wie ihr. Also ich finde auch, dass sich manche Mannschaften haben wenig davon beeindrucken lassen. Zum Beispiel bei Dortmund hast du ganz klar gesehen, dass Favre das gut genutzt hat, auch die Zeit. Das war richtig gut. Gladbach hat richtig gut zum Beispiel gespielt. Du hast bei Mannschaften wie Frankfurt gesehen, die über die Emotionen des Publikums kommen, dass die echt Probleme kriegen werden, glaube ich, mit dieser Art von Fußball zu spielen. Ich finde es aber jetzt nicht so, ich finde, das ist nicht der Fußball, den ich kenne und in den ich mich verliebt habe. Also das muss ich ganz klar sagen. Ich freue mich, dass es weitergeht, weil es ja auch Arbeitsplätze auch für uns sichert. Aber ich finde, das ist schon ein Riesenunterschied, muss ich sagen, vom Zuschauererlebnis.
Also ich hatte ja von vornherein eine ganz hohe Akzeptanz für die Geisterspiele. Damit will ich nochmal in aller Klarheit sagen, ich bin ja nicht bescheuert. Ich habe auch lieber Zuschauer und möglichst viele und Fußballstimmung, die ich mein Leben lang aufsauge und genieße als Fan. Aber es geht ja im Moment nicht anders. Und ehe die Vereine kaputt gehen, ehe die Liga kaputt geht, war ich immer klar positioniert. für die Geisterspiele. Und Weggie, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Gladbach-Köln, da habe ich dir, das war das erste Geisterspiel, da habe ich dir nach 30 Minuten ungefähr eine WhatsApp geschrieben und schon gesagt, so, ich finde die Intensität im Spiel ist gar nicht grundlegend anders, von den äußeren Umständen abgesehen, zu einem ganz normalen Bundesligaspiel. Da bist du nicht ganz konform mitgegangen. Ich hatte den Eindruck von vornherein, und das habe ich am Wochenende auch sehr gesehen. Ich habe mich richtig verloren, wie ich nach einer gewissen Zeit als Fernsehsportart, nochmal, lassen wir den Rahmen weg, hochqualitativen Fußball gesehen habe, mit ein paar Haken und Ösen natürlich, aber ich fand es echt anspruchsvoll teilweise.
Fußball mit Abstrichen halt.
Das habe ich auch nicht, um das nur klarzustellen. Das habe ich auch nicht, bestritten. Also es ist, ich finde auch nicht, dass die Qualität so gelitten hat. Habe ich auch gerade versucht zu erklären. Trotzdem, und das ist ja klar, niemand, selbst der sagt, es war am Wochenende schön, wird jetzt sagen, dass es ohne Zuschauer besser als mit Zuschauern ist. Sage ich auch nichts Neues. Aber ich finde, es ist schon, wenn man sich das über Jahre so angewöhnt hat, ist es ein anderes Erlebnis. Ich würde mal ein anderes Beispiel als Yannick nehmen. Wenn man Frauen gerne mag, ne, und plötzlich sind die 10% der schönsten Frauen auf der Welt sind weg, dann kümmert sich man sich ja trotzdem irgendwann noch um die ab Prozent 11. Aber es hätten vielleicht noch ein paar schönere dabei sein können. So würde ich es mal sagen.
Also ich finde, das ist wie verdünnter Koks.
Jetzt kriegen wir einen
verdünntes Koks.
Kriegen wir einen MeToo-Skandal.
Ich finde, Jürgen Klopp hat eigentlich was ganz Schönes gesagt dazu. Und zwar meint er ja, wir haben alle, und er meint halt die Profis, alle angefangen, ohne Zuschauer dieses Spiel zu spielen. Wir haben es damals geliebt, aus anderen Gründen und nicht, weil viele Zuschauer dabei sind. Und wenn man sich darauf zurückbesinnt, dann hilft einem das ein bisschen weiter. Und natürlich wollen wir alle lieber Zuschauer im Stadion haben als Geisterspiele. Aber naja, es geht jetzt gerade eben nicht anders.
Ich habe noch eine Frage an euch. Zwei Sachen sind mir aufgefallen, obwohl man natürlich sagen muss, klar, Deutschland ist der Vorreiter, alle anderen gucken da drauf. A, finde ich die Kritik an Spielern, die sich beim Torjubel nicht an Hygieneabstände halten, finde ich komplett übertrieben, weil, ganz ehrlich, die haben sich 90 Minuten am Platz gegenseitig bei Zweikämpfen. Da dann zu sagen, oh, Hertha BSC ist jetzt wieder auffällig geworden, klar, Boyata war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kann das nachvollziehen, dass ich mich freue. Und das Zweite ist für mich, also dass Spieler, die völlig ausgepumpt vom Platz kommen, als allererstes mal eine Maske anziehen müssen, obwohl sie eh 2 Meter auseinander sitzen, das finde ich des Guten zu viel. Und ganz ehrlich, bei allem Lob für das Sicherheitskonzept, das finde ich auch ein Stück weit lächerlich.
Also bei dem Jubeln muss ich dir leider widersprechen, weil da geht es jetzt nicht darum, dass sie die Ansteckungsgefahr minimieren beim Torjubel, sondern da geht es um Signale, um die Außenwirkung, um auch eine gewisse Demut und Dankbarkeit, dass sie wieder spielen dürfen. Und dann ist es einfach total kontraproduktiv, wenn die sich gegenseitig abknutschen und umarmen. Das geht ja auch ohne. Wir haben es ja auch gesehen, bei den meisten Teams war es ja dann auch originell. Und dass es dann ausgerechnet auch wieder härter ist, das ist ja schon auch echt ein bisschen sarkastisch, ne, dass die halt dann schon wieder auffallen mit so einer innigen Nähe.
Naja, aber da musst du sagen, Bayern hat auch so gejubelt, Pavard und sowas, also ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt alles chemisch reinstecken und gar keine Emotionen mehr zeigen, finde ich schwer, aber ich akzeptiere natürlich deine Meinung.
Ja, es geht, diese Bilder gehen ja raus, ne, und das ist doch jedem klar, und spätestens nach Kalou wissen doch alle, was sowas auslösen kann, was für eine Diskussion das auslösen kann und wie fragil dieses Gebilde ist, und das trägt man doch auch im Spiel immer so ein bisschen mit sich rum. Und dann muss ich einfach als Profi wissen, der halt wochenlang jetzt auf dieses Szenario vorbereitet wurde, ich kann jetzt meine Spieler einfach nicht umarmen. Ich fahre den Ellbogen aus und gut ist.
Du hast doch gerade selber gesagt, dass Jürgen Klopp gesagt hat, es muss wieder so sein wie früher, das, was wir geliebt haben. Und wenn du 25 Jahre nach einem Tor andere abklatschst oder die umarmst, dann läufst du im Kopf rum mit dem Ding nach einem wichtigen Tor. Ich bin aber jetzt Vorbild. Also das, ganz ehrlich, das passt für mich so als Argumentation stringent nicht ganz
aber
zusammen.
Spätestens in dem Moment, wo ich das Tor schieße und merke, es bleibt da ganz ruhig hier im Stadion, wird einem ja wieder bewusst, in welcher Situation sich alle befinden, und dann muss man das einfach im Kopf haben. Natürlich vergisst du das während der anderen 90 Minuten vielleicht hier und da mal, dass es gerade ein Geisterspiel ist, aber wie gesagt, wenn ein Tor fällt und alles bleibt still, dann renne ich nicht zu meinem Mitspieler und umarme ihn. Weil dann wird mir das alles gerade wieder bewusst, welche Tragweite das haben könnte.
Ich fand's komisch, dass bei der einen Auswechslung der eine was von der Außenlinie weggeschnupft hat, so wie gestrecktes Kohl.
Ich verstehe nicht, warum sich alle Fußballer auf einmal küssen müssen. Was ist denn das für ein Thema hier? Boyata küsst, alle küssen, weiß ich nicht. Ist auch irgendwie in der zweiten Liga bei Wien Wiesbaden hat auch jemand geküsst, oder? Ich find's komisch. Egal.
Ja, und Ibisevic hat ja sich sogar vor dem Spiel beim Teamarzt nochmal quasi die Erlaubnis abgeholt und hat gefragt, hör mal, wird das Tor gewertet, wenn ich nach dem Tor richtig juble oder ausgiebig juble und meine Mitspieler umarme? Das grenzt ja schon an Vorsatz eigentlich. Also spätestens da hätte der Teamarzt doch auch nochmal sagen müssen, wie, du willst jubeln, halte ich aber mal ein bisschen zurück. Also,
aber trotzdem, Tobi, ich verstehe es nicht. Also du gehst in den Zweikampf, wo der andere auf dich draufhält, dein Gegenspieler voll schweißgebadet. Das ist aber erlaubt, weil wir ja im Fußball einen Kontaktsport sehen. Aber beim Jubeln darf ich den anderen nicht umarmen und nachkommen. Ich verstehe es nicht. Es ist, du sagst, die Macht der Bilder. Also wenn wir von der Macht der Bilder sprechen, dann darfst du kein Fußball spielen in der jetzigen Zeit, weil es ein Kontaktverbot gibt. Wenn du aber sagst, die sind alle in Quarantäne und alle getestet, warum darf ich dann meinen Mitspieler nicht umarmen?
Das aber selbst bei einem Zweikampf, wo du jemanden weggrätscht, kommst du der ja nicht so nah, als wenn du jemanden küsst. Also bei aller Liebe.
Ja, beim Eckball aber, da stehst du doch mit 20 Mann im Strafraum. Ja. Der eine läuft bei dir, du stehst da, da bist du doch genauso.
Das ist aber Teil des Spiels. Aber das Jubeln muss nicht unbedingt. Also, ne, das hat ja keinen Einfluss auf das Ergebnis.
Anders, aber gut. Ich finde, ihr habt beide recht. Die Wahrheit ist einfach, liegt tatsächlich in der Mitte. Veggie total richtig. Ich finde es auch irgendwie albern. Aber wenn du eine Symbolik und wie Tobi es gerade eben gesagt hat, auch eine Demut nach außen transportieren kannst und dich, es ist ja auch nicht komplett streng reguliert, dich in dem Moment zusammenreißt und das so nach außen darstellen kannst, dann finde ich es schon auch eben richtig und wichtig.
Ich glaube, dass die DFL alles dafür tut, dass im Spiel so viel Normalität wie möglich herrscht. Das heißt, du kannst im Spiel eigentlich alles machen, deswegen spielen wir auch nicht mit Masken. Aber sobald das Spiel unterbrochen ist, und das ist ja bei einem Torjubel, weil das Spiel ja dann offiziell nicht weitergeht, muss man dieses Bild wieder nach außen projizieren. Wir versuchen alles für die Sicherheit zu machen oder, ja genau, für die Nichtansteckung.
Ja, und vor allem, wie gesagt, bei vielen hat es ja wunderbar funktioniert. Wenn ich an Haaland denke, der da ein bisschen getänzelt hat oder halt immer dieser Ellbogen, so, das ist doch vollkommen okay, so reicht doch.
Die sind doch auch mal froh, einen anderen Jubel zu machen. Auch Gladbach hat doch schön gejubelt da mit Thüram.
Ja, auf der anderen Seite muss man sich schon bewusst sein, ich glaube, niemand ist, glaube ich, aktuell konsequenter durchgetestet als die, die da miteinander Fußball spielen. Das heißt, gesund trifft gesund und das würde Veggies Meinung, finde ich, auch wieder verstärken.
Gut, aber da reicht er wirklich, wenn du direkt vorm Anpfiff irgendwo eine Türklinke im Stadion anfasst, wo vorher vielleicht ein Ordner entlang gegangen ist und außerdem dran genießt hat, der davor im Supermarkt war und sich Zahnpasta gekauft hat und sich einfach den Virus geholt hat und den ins Stadion geschleppt hat. Also eine hundertprozentige Sicherheit hast du eben nie.
Ja, aber dann musst du ganz ehrlich sagen, Tobi, aber dann wird alles ad absurdum geführt, dass die Spieler jetzt nicht mehr in Quarantäne sind. Also das Argument lasse ich jetzt wirklich als erstes Argument nicht gelten. Weil jetzt zu Hause zu sein, wo die Kinder aus der Schule kommen, wo die Putzfrau kommt, wo, ich habe dir letztens gesagt, wo das Tinder-Date kommt, was weiß ich nicht alles, und dann zu erzählen, dass da einer genossen hat auf die Türklinke und der deshalb beim Torjubel in der 89. Minute, das passt
nicht. Nee, ich finde das jetzt auch nicht passend, dass jetzt auf einmal keine Quarantänepflicht mehr herrscht, dass sie jetzt wieder nach Hause dürfen. Also das ist für mich auch nicht logisch.
Ja, das werden jetzt spannende 2 Wochen, was die Tests dann ergeben.
Ja.
Ich habe noch einen Punkt, den wir komplett vergessen haben. 1860 München hatte Geburtstag.
Boah, was für ein großer Verein.
Wurde 160 Jahre alt.
Ah, und ich habe nichts gebacken und nichts besorgt. Verdammt.
Kann man ja nur mal so erwähnen. Herzlichen Glückwunsch an die Löwen.
Deutscher Meister, Pokalsieger, Europapokalfinalist. Großer Verein.
Wo wir schon in der Geschichte wühlen, lass uns doch weitermachen mit Audiobeweis History. Auch in der Folge Nummer, was haben wir, 27, wollen wir eine vergangene Drittligasaison Paroli laufen lassen. Und zwar sind wir bei der Saison 2015-2016 angekommen. Dazu später noch, Thomas hat es bereits erwähnt, ein sehr interessanter Gast. Vorher aber, wie in jeder Ausgabe und wie vor jeder Saison, was sonst noch geschah? Während der Drittligasaison 15-16, also was auf der Welt geschah. 2015, natürlich, das wissen wir alle noch, die Flüchtlingskrise in Deutschland mit dem legendären Satz von Angela Merkel im August 2015, wir schaffen das. Im September kam langsam raus, dass VW bei den Abgaswerten etwas rumtrickst. Dann November 2015, Terror in Paris mit dem Anschlag unter anderem auf die Konzerthalle Bataclan und mit den Bomben während des Länderspiels Frankreich gegen Deutschland. Dann Januar 2016, Angelique Kerber gewinnt als erste deutsche Frau seit Steffi Graf ein Grand-Slam-Turnier und Deutschland wird Handball-Europameister. Im Februar holt Leonardo DiCaprio seinen ersten Oscar. Dann gab es das Schmähgedicht von Jan Böhmermann für den türkischen Präsidenten Erdogan und sehr viel Aufregung. Und dann der FC Bayern holt seinen 26. Meistertitel mit 10 Punkten vor Borussia Dortmund. Und dann kommen wir zur dritten
Klasse,
Liga.
Klasse Info zum Schluss, wirklich. Du hast so den Drive gerade rausgenommen aus der ganzen Geschichte.
Jetzt hast du Veggie komplett die Laune verhagelt.
Also ganz ehrlich, das...
Bayern 10 Punkte Vorsprung, naja.
In der dritten Liga, Yannick, Dresden souveräner Drittligameister.
Ja, ich kann wir. Was eine Saison! Was eine Saison! Ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Spiel an, weil wir da auch so eine Aktualität drin haben. Erstes Spiel Magdeburg gegen Rot-Weiß Erfurt. Wir haben zuletzt schon mal drüber gesprochen, Tor des Jahres 2015 durch Carsten Kamlott. Und ich glaube, die ARD hat letzte Woche ein Voting gemacht zum Tor des Jahrzehnts. Und da wurde das Tor von Carsten Kamlott auf Platz 3 gewählt. Schon sehr beeindruckend, wie ich finde. Gewonnen hat übrigens Mario Götze. Wen wundert's? Ansonsten, genau, Meister Dynamo Dresden, völlig verdient, weil die gefühlt irgendwie jeden Spieltag auf Platz 1 standen. Uwe Neuhaus, der Meistertrainer, mit Union aufgestiegen, mit Dresden aufgestiegen. Überragender Mann in dieser Saison war Justin Eilers, Torschützenkönig. Der ist ja dann sogar ablösefrei in die Bundesliga gewechselt, zu Werder Bremen. Hat dann aber leider ja fast gefühlt kein Spiel mehr gemacht, weil er lange verletzt war. Zu Uwe Neuhaus hätte ich eine kleine Zwischenfrage für euch. Wenn's gewollt ist. Immer so ein kleines Häppchen. Uwe Neuhaus ist einer von vier Trainern, die einen Punkteschnitt von über 2 Punkte pro Spiel haben in der dritten Liga. Wer sind denn die anderen drei?
Boah. Wie viele Spiele musst du denn mindestens 5 da haben?
Stefan Krämer?
Mehr als 5 Spiele.
Krämer ist falsch.
Peter Vollmann.
Peter Vollmann ist auch falsch.
Okay, dann mache ich ja noch einen falschen gleich.
Punkteschnitt über 2, Markus, das ist irre, das ist total viel, das kann eigentlich, also das finde ich jetzt von Neuhaus aber auch sehr beachtlich.
Na gut, mit Union sagen. Aufgestiegen, mit Dresden aufgestiegen.
Steffen Baumgart.
Steffen Baumgart, Nummer 1. Ist wie bei
was mit Frank Schmidt?
Frank Schmidt, nein.
Gut.
Dann Zorniger.
Zorniger ist richtig, genau, RB Leipzig. Boah.
Tobi, wo googelst du das?
Der Tobi hat doch die Seite auf wahrscheinlich.
Nein, ich denke gerade über diese Mannschaften nach, die halt so souverän immer aufgestiegen sind, aus der dritten in die zweite Liga.
Heiko Herrlich.
Nee, auch nicht.
Auch nicht?
Ich löse auf.
Kautschinski.
Ja, Kautschinski, richtig. Boah, Tobi.
Tobi.
Tobi. Junge.
Boah. Was hast du denn als Suchbegriff eingegeben?
Das ist ja Wahnsinn, wirklich.
Mein ganzes Internet geht hier für unsere Leitung, unsere Viererleitung drauf. Da ist kein Platz mehr für Googeln.
Wer ist denn der Letzte, der noch fehlt?
Ja, Uwe Neuhaus, der Vierte.
Na, du hast doch gesagt, 5 gab es
insgesamt,
oder?
Nee, einer von 4.
Ach so, ne, 5 Spiele. Entschuldigung, mein Fehler. Stark, Tobi.
So, dann, beeindruckend fand ich, Erzgebirge Aue ist ja eigentlich ein Verein, der nicht immer irgendwie im Rampenlicht steht im deutschen Fußball. Aber in dieser Saison kann man schon sagen, das waren die Minimalisten der dritten Liga, weil, ich bin ja so ein Statistikfreund, ihr wisst das ja alle, die hatten eine Torwertigkeit von 1,67 Punkten pro Tor. Sprich, die haben relativ wenig Tore geschossen, nur 42 insgesamt, haben damit aber 70 Punkte geholt.
Und haben, das waren übrigens nur die Absteiger, haben weniger Tore erzielt als
genau.
Aue.
Das ist schon Wahnsinn. Natürlich mit Trainer Pavel Dotschev. Die haben 24 Mal zu Null gespielt. Das musst du erstmal hinbekommen.
Und haben, glaube ich, nur 21 Gegentore. Das ist fast ein Schnitt von 0,5 Gegentore pro Spiel.
Ja,
das ist irre.
Das ist auch Drittligarekord. Natürlich stand wieder Martin Mennel im Tor, wie damals schon beim Aufstieg in die zweite Liga. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich irgendeinen anderen Torhüter in Aue? Außer Martin Mennel? Ich glaube nicht. Ja, ansonsten habe ich noch Tobis Lieblingsthema rausgekramt, den VfB Stuttgart 2. Als Gründungsmitglied dann nach 8 Jahren abgestiegen. Ganz bitter für Jürgen Kramny, der ja die Saison mit Stuttgart 2 begonnen hat. Der musste damals hochgezogen werden, wurde Nachfolger von Alex Zorniger und ist dann auch noch mit der ersten Mannschaft abgestiegen. Sprich, Kramny hat den VfB, hat mit dem VfB einen Doppelabstieg gefeiert.
Und wisst ihr, wer beim VfB in der Drittligasaison seine Profikarriere quasi beendet hat und seine letzten Spiele gemacht hat?
Kakao.
Der legendäre Kakao.
Und ich möchte noch ergänzen, mal gerade die dritte Liga, das war ihre 8. Saison und die meisten Zuschauerzahlen. Neuer Zuschauerrekord in der dritten Liga, also das Ding reift und wächst. Mal gucken, wie das weitergeht. Im Moment sind wir ja beim absoluten Höchstschnitt. Es waren dann 7.000 Besucher im Schnitt und Zuschauer Krösus war Dynamo Dresden, das muss man sich mal überlegen, in der dritten Liga mit einem Zuschauerschnitt von über 27.000.
Boah. Geil. Übrigens fällt mir gerade ein, Entschuldigung, ja. Markus, 27.000 ist Wahnsinn, weil diese Frage von Kakao hat mir letzte Woche ein Hörer geschickt per Instagram. Ich soll mal fragen, wer seine ruhmreiche Karriere in der Saison mit 3 Treffern beendet hat, ein ehemaliger Nationalspieler. Ich glaube, unter dem Synonym versteckt sich Tobias Schäfer. Der wollte mir
ich habe aber auch noch einen A-Nationalspieler, der in dieser Saison in der dritten Liga gespielt hat. Der hat über 100 Mal in der ersten Liga gespielt, hat 3 A-Länderspiele bestritten, darunter eins beim Confed Cup 2000.
Marco Engelhardt.
Stark, ja.
Tschüss, ich gehe mit dem Hund.
Rot-Weiß Erfurt, ja.
Ja, aber nee, in Halle hat er davor gespielt. Doch auch schon, oder?
Der hat in Halle gespielt.
Das war aber seine letzte Saison. Der hat dann seine Karriere beendet.
Sehr gut, Weggy. Respekt.
Das war doch der erste, der in der Bild-Zeitung mit Bildern abgebildet wurde, die später auch Max Kruse ein bisschen berühmter gemacht haben.
War Marco Engelhardt auch einer von diesen Nutella-Boys?
Wie Markus wollte gerade noch was sagen. Nee, war er nicht, glaube ich. Nee, der war nicht dabei.
Ja, ich wollte was sagen, aber ich lasse es.
Aber weil es so gut passt, schiebe ich dann jetzt mal die offizielle Quizfrage für heute ein, weil wir ja auch nachher noch enden mit einem interessanten Telefongast.
Ich sage eins voraus, wenn Markus dieses Ding jetzt zieht, dann ist für ihn nach oben keine Grenze mehr gesetzt. Das wäre dann der dritte Punkt in Folge, dann habe sogar ich Angst ganz oben.
Schaffe ich aber nicht.
Ja, ihr könnt das alle wissen heute, glaube ich.
Na, klasse.
Die Frage lautet, welcher ehemalige U19-Europameister, und zwar von der Europameisterschaft 2008, machte in dieser Drittligasaison 15-16 31 Spiele und 10 Tore für Cottbus?
Richard, guter Pasel. Ich zuerst gesagt. Ja. Wenn stimmt.
Ja, ich hab's aber gewusst.
Das ist total korrekt. Richard Sukutapasu. 37 Mal erste Liga für Leverkusen, St. Pauli und Lautern.
Bochum. Dann spielt doch jetzt irgendwo in China, ne?
In Japan. Er war vorher in China.
Ich zitiere meinen Freund Carsten Ruppel von der DFL mit dem Spruch, so gut der Pasu auch spielt, ein Torjäger würde nicht. Das ist einer der besten Sprüche, die ich jemals gehört habe.
Bonusfrage, weil ihr das so schnell gewusst habt. Welcher U19-Europameister von 2008 spielt denn heute noch in der dritten Liga? Verein wurde heute schon mal genannt.
Götze?
Verein wurde schon mal genannt.
Spielt der heute in der dritten Liga oder was hast du gefragt?
Genau, spielt aktuell in der dritten Liga.
Weil es gibt nämlich ein paar, die in der ersten Liga spielen, nämlich noch. Die Bender-Zwillinge zum Beispiel und ich glaube Oczipka.
Boah, gut, Oczipka. War das in Tschechien? Das 1-0?
Ich glaube, ja.
Die konnte ich mal, Florian Jungwirth, der war der Kapitän, glaube ich, ne?
Genau.
Die konnte ich mal rauf und runter, scheiße.
Timo Gebhardt.
Exakt. Es ist Timo Gebhardt.
Allerhöchsten Respekt.
Aller Bonheur.
Vor der Frage.
Also er hat sich heute...
Also ich würde sagen, das war ein guter Tag. Ja,
Thomas hat sich heute einen dicken Punkt verdient.
Es müsste so ein Wagner-Siegel geben, so. Wagner geprüfte Frage. Ja.
Aber es waren auch noch ein paar andere geile Spieler in der Drittligasaison. Auch zum ersten Mal zu sehen, Jan Löhmannsröben hatte sein erstes Drittligajahr 15-16 für Magdeburg. Dann ein großer Freund des Hauses, den Markus gerne nach Österreich verortet, Simon Handle, auch mit seinem ersten Drittligajahr damals.
Und direkt aufgestiegen mit Aue.
Ja. Aber er war ja vorher in Österreich aktiv, vielleicht denkst du deswegen.
Nee, er hat eine österreichische Freundin oder sowas.
Das hat er mir doch zurückgeschrieben. Wir haben schön humorvoll hin und her geschrieben und da habe ich auch gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Irgendwo meine ich es gelesen zu haben, aber er hat halt nur in Österreich gespielt. Aber dann hat er zurückgeschrieben, immerhin, ich habe zumindest eine österreichische Freundin.
Der macht übrigens immer diesen Jubel mit der Peitsche, wenn er ein Tor schießt. Müssen wir mal okay. Nachforsten, warum.
Wobei, die Recherche kann Veggie übernehmen. Da halte ich mich raus.
Und wisst ihr, wer noch in dem Jahr in der dritten Liga gespielt hat? Für Chemnitz? Martin Fehnin. Auch ein ehemaliger gestandener Bundesliga-Profi.
Eintracht Frankfurt, ne?
Ja. Ist doch der mal aus dem Fenster gefallen ist, ne?
Ja, aber das ist eigentlich ja wirklich eine tragische Geschichte. Der kam als großes Talent, hat in seinem allerersten Spiel einen Dreierpack geschnürt in der Bundesliga. Haben alle gesagt, das ist ein super Talent. Der wurde auch bei irgendeiner Junioren-WM auf Platz 2 gewählt oder sowas und hatte nachher Alkoholprobleme, Drogenprobleme angeblich. Und also der hatte psychisch ganz, das hat ihm schwer zugesetzt. Eigentlich, wie gesagt, eine traurige Geschichte.
Ich meine, ist der nicht groß rausgekommen, auch bei der U19-EM, da in Tschechien?
In Tschechien sind schon ganz, ganz viele Leute groß rausgekommen.
Und für Martin Kobylanski war es auch die erste Drittligasaison.
Kobylanski bei Bremen.
Ja. Machen wir noch länger, dann muss ich meinen Koks strecken hier.
Mit Bremen sind wir dann schon beim Abstiegsdrama 2016.
Ja, also da muss man ganz ehrlich sagen, sorry, das war jetzt mein Einsatz. Ich war jetzt gerade so verträumt, weil ich die Tabelle aufschreiben wollte. Also vor dem letzten Spieltag konnten noch vier Mannschaften absteigen. Und zwar, also der VfB Stuttgart 2 war abgestiegen, Energie Cottbus, die Lokalrivalen der Stuttgarter Kickers, Werder Bremen 2 und der SVW in Wiesbaden konnten noch absteigen. Das Ganze hieß 2 aus 4 und wenn man ganz ehrlich ist, die schlechtesten Karten hatte eigentlich Wien Wiesbaden. Und ja, ich habe die Gelegenheit gehabt mit Steven Rupprecht, den haben wir letzte Woche ja erwähnt, 13 von 14 Elfmetern verwandelt, ein Spieler, der ja lange die dritte Liga mitgeprägt hat als Führungsspieler. Und mit dem hatte ich die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und ihr werdet es gleich sehen, was ich beeindruckend fand. Man hat das Gefühl, der lässt das Spiel jetzt gerade nochmal ganz genauso vor sich ablaufen.
Steven, 2015-16 war eine hochdramatische Saison, vor allen Dingen der Abstiegskampf. Welche Erinnerungen hast du selbst an diesen unglaublichen letzten Spieltag mit Wien Wiesbaden?
Der letzte Spieltag war Wahnsinn. Wir wussten, dass wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben. Wir wussten, dass wir auf die Hilfe der anderen angewiesen sind und dass wir unser eigenes Spiel erstmal mit 2 Toren Unterschied gewinnen mussten. Dementsprechend war die Anspannung natürlich groß. Auf der anderen Seite haben wir uns aber auch gedacht, dass wir nichts zu verlieren haben. Und so sind wir am Ende auch ins Spiel gegangen. Und was sich dann da abgespielt hat für uns auf dem Platz, war das eine Achterbahnfahrt von nicht mehr dran glauben bis das ist gar nicht zu glauben, was hier gerade passiert ist. Und als Außenstehender, glaube ich, war das wahrscheinlich das verrückteste Saisonfinale in der dritten Liga überhaupt.
Wie müssen wir uns ganz genau so diese letzten Minuten des allerletzten Spieltages vorstellen? Wie war dir von der Bank informiert? Wie hast du diesen Treffer von Alf Minzel im Hinterkopf? Was war das für eine Party? Viele sagen ja, Nicht-Abstiegspartys sind noch besser als Aufstiegsfeierlichkeiten.
Diese letzten Minuten ab der 75. Minute, würde ich sagen, das war kaum zu beschreiben. Also wenn ich nicht selber bei gewesen wäre, dann würde ich es auch gar nicht glauben. Denn irgendwann so zwischen der 70. und der 80. haben wir einen Elfmeter gegen uns bekommen, beim Stand von 1-0 für uns, der dann verwandelt wurde, 1-1. Und da war uns klar, okay, das reicht nicht. Und dann lief so mindestens die 85., glaube ich. Uns rannte die Zeit weg. Auf einmal kam ein langer Ball von Marc Lorenz, glaube ich. Der Torwart von Stuttgart wollte den Ball aufnehmen, lässt den irgendwie durchrutschen. Lukas Schnellbacher steht da und schießt ins Tor. In dem Moment haben wir gedacht, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, also uns fehlt noch ein Tor. Wir haben auf einmal die Info bekommen von der Bank, nein, 2-1 reicht, alle nach hinten. Und das hat aber zu keiner Zeit gereicht, wie sich im Nachhinein herausstellte. Das heißt, diese Info war einfach falsch und auf einmal wurde noch ein Innenverteidiger eingewechselt, ein großer, Fabi Franke damals. Und auf einmal hieß es, nein, das reicht nicht, wir brauchen noch ein Tor. Und allein schon beim Erzählen gerade kriege ich sofort wieder Gänsehaut, wenn ich diese Bilder sehe, das ist Wahnsinn. Wir haben dann auf einmal einen Angriff, der wird abgewehrt, Konter, ich stehe mit David Blacher allein an der Mittellinie, Markus Kolke damals war schon mit vorne, David Blacher kriegt einen Freistoß gegen sich gepfiffen. Da lief schon die 93. Minute, ich glaube in Stuttgart, die haben 1-0 gegen Chemnitz verloren, war schon abgepfiffen, die wären damit gerettet gewesen. Auch in Cottbus, die waren, glaube ich, so oder so weg, aber es ging um Stuttgart oder uns. David Blacher schlägt diesen Freistoß dann knapp von der Mittellinie nach vorne. Kevin Pezzoni verlängert den und auf einmal steht Alf Minzel frei vom Tor, aber hat den Ball auf seinem rechten Fuß. Und ich weiß noch, dass ich in der Mitte vom Strafraum stand und Alf auf einmal abgezogen hat und schießt dem Torwart durch die Beine mit seinem rechten Fuß. Und in dem Moment sind alle Dämme gebrochen. Wir wussten in diesem Moment, wir sind gerettet. Alle anderen Partien waren schon abgepfiffen und dieses Gefühl, was wir da hatten, das war unbeschreiblich. Der Anstoß wurde zwar noch ausgeführt, aber danach war Schluss. Ich bin auf den Rasen gefallen und hatte Tränen in den Augen, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Wir standen mit dem Rücken zur Wand, wir haben eine brutal schlechte Saison gespielt für einen Verein, der so ambitioniert ist und haben es am Ende doch noch geschafft. Und da ich schon beides mitgemacht habe, sowohl Aufstiege als auch Abstiege, muss ich sagen, dass die Gefühle unterschiedlich sind. Am Ende von so einem Abstiegskampf herrscht halt einfach Erleichterung Und bei einem Aufstiegskampf ist man einfach brutal stolz. Und das sind zwei unterschiedliche Gefühle. Sieht nach außen vielleicht ähnlich aus, ist aber nicht so. Aber trotzdem werde ich mein Leben lang an diese 93. Minute zurückdenken, als Alf den Ball reingeschossen hat. Und das wird, glaube ich, mein Leben lang in mir Gänsehaut auslösen, weil das brutal war. Und nochmal, ich glaube, dass es das verrückteste Saisonfinale war und dass sich sowas auch niemals mehr wiederholen wird. Und umso stolzer bin ich darauf, dass ich an dem Tag auf dem Platz stand. Auch wenn es ja jetzt im Nachhinein Erleichterung pur ist, aber in dem Moment einfach nur Anspannung war.
Du bist ja, das darf man voller Respekt sagen, ein Urgestein dieser dritten Liga. Hast eine sensationelle Elfmeterquote, eigentlich überall Leistungsträger gewesen, viele Jahre gespielt. Wie hat diese dritte Profiliga sich insgesamt entwickelt?
Natürlich war mein Ziel immer, auch gerade nach den Aufstiegen, zum Beispiel mit Ingolstadt in die zweite Liga, mich dort zu etablieren oder vielleicht nochmal mit etwas Glück auch den Schritt nach ganz oben zu schaffen. Heute weiß ich, dass ich dafür einfach nicht die Qualität gehabt hätte. Und trotzdem bin ich heute dankbar dafür, dass ich so viele Spiele in der dritthöchsten deutschen Klasse machen durfte. Einfach aus dem Grund, weil wir so viele Talente in Deutschland haben, so viele Fußballspieler, die gerne so viele Spiele in dieser Liga gemacht hätten, wie ich sie gemacht habe. Und deshalb denke ich auch, dass sich die dritte Liga in Deutschland absolut etabliert hat, sehr, sehr interessant geworden ist, über die Jahre immer interessanter geworden ist und dass kein Feierabendfußball ist, sondern dass das wirklich sehenswert ist und dass wir in Deutschland darauf stolz sein können, so eine starke dritte Liga zu haben.
Und wenn du jetzt so drauf schaust, diese Uneinigkeit, Saisonfortsetzung oder Abbruch, welche Gefühle beschleichen dich bei dieser Diskussion?
Jetzt, wo ich die dritte Liga mit ein bisschen Abstand betrachte und auch gerade dieses Thema betrachte, muss ich sagen, dass die Liga kein gutes Bild abgibt, weil es nicht darum geht, um Gesundheit oder die Jungs zu schützen, die ja nicht mal gefragt werden. Es geht einfach nur um finanzielle Hintergründe. In Meinung gibt ein Verein wie Carl Zeiss Jena ein absolut katastrophales und ganz, ganz peinliches Bild ab. Denn ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, es wäre schön, wenn die Liga abgebrochen wird aus dem und dem Grund. Aber der Landespokal, der sollte doch bitte weitergespielt werden. Denn da können wir noch in den DFB-Pokal einziehen und da gibt es ja wieder Geld. Jena hatte 7 Monate Zeit, an dieser Liga teilzunehmen. Sie haben es nicht gemacht, weil sie einfach bodenlos gewesen sind. Deshalb gehört diese Mannschaft in meiner Meinung auch nicht mehr in die dritte Liga. Und zu dem Punkt, was einige Vereine vorschlagen, eine zweigleisige dritte Liga, das wäre eine absolute Abwertung in meinen Augen, einfach aus dem Grund, weil man dann Mannschaften die Chance gibt, die in der dritten Liga nicht zu suchen haben. Also ich habe das Jahr jetzt in der Regionalliga verbracht, da gab es auch Mannschaften, die haben in der Regionalliga nichts zu suchen. Und so wäre das, wenn man auf 40 Mannschaften in der dritten Liga aufstocken würde, 2 Staffeln machen würde, dann könnte man das Ganze auch wieder Regionalliga Nord und Regionalliga Süd nennen. Deshalb ist das in meinen Augen überhaupt keine Alternative. Und ich möchte im Moment auch nicht tauschen mit den Leuten, die dafür die Verantwortung tragen, denn es gibt keine richtige Entscheidung. Bei jeder Entscheidung, die jetzt getroffen wird, wird es Leute geben, die sich benachteiligt fühlen. Es wird Gewinner geben aus dieser Situation heraus. Aber eine richtige Entscheidung wird es nicht geben. Aber damit muss man leben, denn so eine Corona-Krise, die hat niemand von uns erwartet.
Verletzungsbedingt war dein Abschluss in der dritten Liga bei Fortuna Köln mit dem Abstieg sicherlich kein schöner Abschluss. Dann hast du nochmal bei Borussia Dortmund 2 das gelb-schwarze Trikot getragen in der Regionalliga als älterer Führungsspieler. Wie sind deine weiteren Pläne für eine Fußballkarriere oder für ein eventuelles Laufbahnende?
Diese Vielzahl von kleinen Verletzungen in den letzten Jahren nerven mich persönlich am meisten, weil sie mich einfach Spiele gekostet haben. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich immer wieder zurückgekommen bin. Ich habe immer wieder alles dafür getan, schnellstmöglich bei der Mannschaft zu sein und habe dann auch immer wieder gespielt und immer wieder meine Leistung gebracht. Trotzdem hätte ich mich gerne anders aus der dritten Liga verabschiedet, obwohl ich auch sagen muss, dass der Abstieg mit Fortuna Köln absolut gerechtfertigt gewesen ist, einfach aus dem Grund, weil wir nie eine Mannschaft gewesen sind und in dem Jahr nicht das Potenzial, was in dieser Mannschaft gesteckt hat, abgerufen haben. Das hatte sicherlich verschiedene Gründe. Für mich persönlich war es trotzdem traurig, mich nach 9 Jahren in der dritten Liga verabschieden zu müssen und habe immer gehofft, dass im Sommer vielleicht nochmal eine Chance kommt. Die kam leider nicht, weil es auch einfach gute Fußballer in Deutschland gibt, die nachkommen. Und weil dann der Spielertyp einfach vielleicht nicht mehr gefragt war. Aber das ist in Ordnung. Ich habe dann die Chance bekommen, nach 2 Monaten Arbeitslosigkeit, die nicht schön waren, bei Borussia Dortmund einfach nochmal zu spielen. Und bin dem Verein auch sehr dankbar, auch wenn ich mir die Zeit anders vorgestellt habe. Alles in allem muss ich sagen, dass die letzten beiden Jahre nicht mehr so gewesen sind, wie ich die Zeit davor erlebt habe. Mir ein bisschen der Spaß genommen wurde. Und ich deshalb noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe. Aber es schon sein kann, dass ich im Sommer meine Karriere beende. Trotzdem schaue ich, was passiert, was kommt. Wie gesagt, der Fußball ist schnelllebig. Und wenn doch nochmal jemand Interesse an meiner Person hat, höre ich mir auf jeden Fall alles an, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe.
Steven Ruprecht lässt uns oder ließ uns nochmal teilhaben
an dieser
Wahnsinnssaison 15-16, wie Yannick es sagen würde.
Aber wirklich geiler Typ und wie er das alles rüberbringt, echt emotional, als wäre es gestern gewesen. Super.
Also ich fand den vor Fortuna Köln immer super. Bei Fortuna Köln habe ich mich das ein oder andere Mal über ihn geärgert. Aber ich muss sagen, das war ein richtig starkes Interview. Also der ist für sowas sicherlich ein Mann, den man sich mal vormerken muss.
Steven Ruprecht ist auch bekannt für sein großes Selbstvertrauen. Nach den Toren hat er immer gejubelt wie Cristiano Ronaldo.
Das sind ja auch ähnliche Typen.
Ja.
Aber ich finde es auch geil, wenn einer am Ende seiner Karriere sagt, ich habe eigentlich immer gedacht, ich müsste zweite Liga spielen, aber es hat nicht so ganz gereicht. Also das finde ich zum Beispiel einen Satz, der ist mir hängen geblieben.
Ja. Total selbstreflektierend, richtig. Das fand ich auch auffällig.
Wen wir aber nochmal loben müssten dann auch in diesem Jahr, ist natürlich Alf Minzel, der sich zur Legende gemacht hat in Wiesbaden mit diesem Tor in der 94. Minute. Ich habe ein ganz interessantes Zitat rausgekramt von seinem Teamkollegen Markus Kolke. Das hat er gesagt 2019 bei dem Zweitliga-Aufstieg. Alf Minzel, der raucht wie ein Schlot, säuft Weizen en masse, aber was der abspult, ist einfach Wahnsinn.
Guter Typ.
Definitiv. 325 Spiele, nur Tim Danneberg hat mehr in der dritten Liga. Und wenn man so will, ein Kind der dritten Liga.
Solange er kein gestrecktes Koks nimmt.
Wobei ich noch eins ganz ehrlich sagen muss, diese Geschichte ist natürlich so wahnsinnig, sie für wen Wiesbaden ist, und wenn man selber mal gekickt hat, kann man sich das ja vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss. Du bist auch dieses Wechselbad und ich finde, das hat Ruprecht auch gut beschrieben. Eigentlich in der 75. Minute hast du gedacht, das war's, und entweder zerfällt eine Mannschaft dann komplett, diese Lähmungserscheinungen, oder irgendwas passiert nochmal, wie dieses Tor von Schnellbacher. Aber die tragische Geschichte ist ja die der Stuttgarter Kickers. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? Du bist selber zu Hause, der Punkt hätte ja gereicht. Das kann man sich auch vorstellen, wie die dann so praktisch dieser 90. Minute entgegentaumeln. Anton Fink schießt für Chemnitz dieses Tor in der 87. Minute. Dann auch mal sagen, Chemnitz, Chapeau, dass die das trotzdem dann durchgezogen haben bis zum letzten Spieltag. Stichwort Wettbewerbsverzerrung oder alle. Und dann stehst du in Degerloch oder auf Degerlochs Höhen und erfährst dann irgendwie wahrscheinlich so, keine Ahnung, über Live-Ticker, die haben gerade noch ein Tor geschossen wie in Wiesbaden. Also das ist ja einer der bittersten Abstiege, von denen ich jemals gehört habe.
Vor allem
habe.
Am Ende hat ein Tor gefehlt, und ich weise jetzt mal jeden darauf hin, ihr müsst mal googeln, Manuel Fischer, leeres Tor. Es war der erste Spieltag in dieser Saison. Die Stuttgarter Kickers haben gegen Fortuna Köln gespielt, lagen 2-1 vorne, letzte Minute, Tor ist leer, weil der Torwart schon mit vorne war. Und Manuel Fischer läuft alleine auf das leere Tor zu und schafft es nicht, aus 16 Metern den Ball ins Tor zu schießen. Anschließend war Schluss, er musste selber drüber schmunzeln, haha, scheiße, das Tor nicht gemacht, ein Video für jeden Jahresrückblick. Aber am Ende kann man sagen, vielleicht war es genau das Tor, was dann gefehlt hat.
Und am Ende standen ja drei Mannschaften punktgleich und nur ein Tor auseinander. Wiesbaden war am Ende mit 43 Punkten 16. mit minus 13. Werder 2 war noch dazwischen mit 43 Punkten und minus 14. Und die Stuttgarter Kickers 43 und auch minus 14, aber eben vier Tore zu wenig geschossen.
Ich sehe es gerade, das ist ja Wahnsinn. Poggenborg ist vorne.
Genau.
Ey, das gibt's ja nicht. Das gibt's
Manuel
ja nicht.
Manuel Fischer, leeres
Tor. Das ist gerade. Boah. Ey, das ist ja, bitte guckt euch das an, das ist ja Wahnsinn.
Es war zwar nur der erste Spieltag, aber es wäre dieses eine Tor gewesen, was die Stuttgarter Kickers vielleicht in der Liga gehalten hätte. Bis heute sind sie verschollen in den Niederungen des Amateurfußballs.
Eine Mannschaft
auch ein geiler
haben wir, glaube ich, noch vergessen, oder ich habe es nicht mitbekommen. Haben wir über Würzburg gesprochen? Das muss man schon erwähnen. Durchmarsch aus der Regionalliga als Aufsteiger. Die hatten ja dieses Motto als PR-Kampagne ausgegeben. 3x3 in 3 Jahren in die dritte Liga. Und dann haben sie es irgendwann in dieser Saison haben sie es umgeschrieben. 3x2. Würzburg kann noch mehr. Die sind durchmarschiert. Und wer war der Trainer? Ihr wisst es alle.
Bernd Hollerbach.
Jo, die Axt.
Der Metzger. Der Metzger aus
genau,
Rimpa.
Die Axt, und der Metzger wurde dann eben Dritter. Es ging in die Relegation und es gab 2 Siege gegen den MSV Duisburg und der Dalle war aufgestiegen.
Vor allem auch souverän gegen Duisburg damals.
Wahnsinn. Das
haben die mit dem Klacks gemacht.
Dann sind wir durch für heute, oder? Oder ja. Gibt es noch was Erwähnenswertes?
Ich habe noch eine abschließende Frage, die eigentlich, ja, die nicht viel mit der Drittliga zu tun hat, aber die möchte ich gerne stellen, weil es ist ja aktuell so schönes Wetter draußen. Spaghetti-Eiswetter ist ja draußen. Und wisst ihr eigentlich, aus welcher aktuellen Drittligastadt das Spaghetti-Eis stammt oder wo es erfunden wurde?
Jetzt in der deutschen dritten Liga, oder ja. Was?
Ach, das kommt gar nicht aus Italien.
Nein.
Bei deiner Liebe würde ich sagen, wahrscheinlich aus Münster.
Falsch. Aus Mannheim.
Aus Monnem?
Genau.
Oh, da gibt es aber viele Italiener.
Genau, italienischer Einschlag. Und wollte Janik, ich mal hier so droppen.
Und dein gedropptes YouTube-Video von Manuel Fischer ist natürlich wirklich, das sollte sich jeder reinpfeifen. Den kann man mal machen.
Den kann man mal machen, ja.
Das ist ja schon fast ein Hofmann.
Schlimmer.
Wahnsinn. Ja, stimmt. Schlimmer.
Was Yannick Barkic da alles rauskramt, irre. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, die Saison 16-17. Boah, ist das eine Saison.
Irgendwann überholen wir mit unseren Rückblicken die dritte Liga.
Ja, irgendwann haben wir mehr Folgen ohne Fußball gemacht als mit Fußball.
Ja, und wir müssen dann irgendwann in die Zukunft gucken, die Saison 21-22. Wir brauchen ja Material.
Dann machen wir jetzt Feierabend und bedanken uns fürs Zuhören. Folgt uns gerne bei Insta, nochmal der Aufruf, und liked uns bei iTunes, und dann hören wir uns nächste Woche im Audiobeweis Powered by Sport 1 wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.